ARD.
Mein Bruder und ich sind sogar hier in Lüchow geboren. Also wir sind beide hier zur Schule gegangen und sind, wenn man das so will, eingeborene Wendländer.
Das ist Robert Lettenbichler und ihr kennt ihn vielleicht wieder. Wir haben ihn nämlich vor 2 Jahren für Mission Klima in seiner Heimat im Wendland besucht. Das hatte einen guten Grund damals. Auf dem Grund und Boden seiner Familie, auf einem Hektar ihres Landes, steht eine der größten Agri-Photovoltaikanlagen Deutschlands. Da wird also auf dem Feld Schnittlauch angebaut, Trecker fahren rum und oben drüber wird Solarstrom produziert. Also in 6 Metern Höhe hängen Module überm Feld, getragen von Pfeilern aus Stahl.
Am Ende muss man eins wissen, 4% der landwirtschaftlichen Flächen in Deutschland können den gesamten Stromverbrauch von Deutschland decken.
Das hat uns damals der Unternehmensberater Markus Hastert gesagt. Der hatte die Anlage im Wendland von Anfang an mitgeplant und diese Zahl, die er uns genannt hat, die finde ich ehrlich gesagt immer noch ziemlich beeindruckend. Die wird auch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern geteilt. Wenn 4% der landwirtschaftlichen Fläche für Photovoltaik genutzt werden würde, könnte man damit den gesamten in Deutschland benötigten Strom produzieren. Krass, oder? Wir wollen heute schauen, wie weit sind wir mittlerweile vorangekommen beim Ausbau der Agri-Photovoltaik und welches Fazit zieht Robert Lettenbichler nach 2 Jahren für seine Anlage. Herzlich willkommen zu einer weiteren Kurzfolge von Mission Klima. Mit mir, Arne Schulz von NDR Info. Jetzt geht's los. Nur noch schnell diesen Kanal abonnieren, dann kriegt ihr nämlich sofort mit, wenn in 2 Wochen unsere nächste Folge rauskommt.
NDR Info. Mission Klima. Lösungen für die Krise.
Und heute bei mir ist meine Kollegin Ines Burkhardt, die nicht zum ersten Mal zu Agri-PV recherchiert hat. Hallo Ines.
Hallo Arne.
Ines, du warst ja vor 2 Jahren für uns im Wendland, hast dir die Anlage angeschaut. Deine Folge Mission Klima von damals packen wir natürlich auch nochmal in die Shownotes zum Nachhören. Sag mal, so mit welcher Einschätzung bist du damals nach Hause gefahren? So cooles Projekt oder... Naja, schon noch einige Schwierigkeiten. Mal gucken, ob das funktioniert.
Nee, ich war damals ziemlich begeistert. Also als ich nach Hause gefahren bin, hatte mich das überzeugt, diese Doppelnutzung. Und als ich jetzt nochmal nachgehört habe, ich habe ja telefoniert mit Robert Lettenbichler, da habe ich mich erstmal bestätigt gefühlt. Also jetzt nach 2 Jahren ist er sehr zufrieden, zumindest mit der Stromproduktion.
Dadurch, dass die Anlage halt ein bisschen mehr liefert wie geplant, ist das schon sehr positiv. 1/4 unseres Strombedarfs können wir darüber mit dieser Anlage decken.
Also geplant war ja damals, 20% des Strombedarfs über diese Anlage zu decken. Nun sind sogar 25% dabei rausgekommen. Das ist schon mal sehr gut. Sie produzieren mit der Anlage übrigens noch viel mehr, also gerade in sonnigen Monaten jetzt im Sommer. Aber da sie keine Speicher haben, keine Batteriespeicher, können sie diesen Strom gar nicht nutzen. Der wird dann eingespeist und das ist etwa 25%, so übers Jahr gesehen. 25% des produzierten Stroms gehen eben ins Netz und sie nutzen ihn nicht selbst.
Vielleicht müssen wir noch mal kurz erklären, wofür sie den Strom überhaupt brauchen. Robert Lettenbichler führt ja zusammen mit seinem Bruder das Unternehmen Steinecke, ne?
Genau, die trocknen vor allem Kräuter und Gemüse, die verkaufen sie an die Lebensmittelindustrie. Die Kräuter landen zum Beispiel in Suppen oder auf Tiefkühlpizzen. Und für diese Trocknungsprozesse, die rund um die Uhr laufen und natürlich auch für die Gebäude, benötigen sie viel Strom. Und das habe ich mir vor 2 Jahren auch angeschaut. Jetzt wird es ein bisschen lauter.
Hier ist, wie gesagt, der Kürbis fängt jetzt hier an. Den haben wir jetzt seit 2 Tagen. Da machen wir am Tag ungefähr 55 Tonnen Fischware, die wir trocknen und die ist dann für Pulver, Kürbispulver, für die Kürbiscremesuppe.
Tja, wie viel macht man jetzt aus 50 Tonnen Kürbiscremepulver?
Gut, das kann ich dir nicht genau sagen.
Klären wir dann beim nächsten Mal. Das große Versprechen der Agri-Photovoltaikanlage, das war aber ja doppelt ernten, also dass man eben auf der einen Seite diesen Strom erzeugt, hast du gerade schon erzählt, und dass man aber auch bessere Ernten erzielt, weil die Solardächer quasi wie so ein Schutz für die Pflanzen wirken. Mhm. Die Lettenbichlers hatten damals ja unter ihrer Photovoltaikanlage Schnittlauch angebaut. Wie ist es jetzt gelaufen nach 2 Jahren?
Ja, leider nicht gut. Es hat zu viel geregnet in den vergangenen 2 Jahren und das Land, auf dem die Anlage steht, ist ein bisschen tiefer gelegen. Das hatten sie wohl nicht so bedacht bei der Auswahl der Flächen.
Die Starkregenereignisse haben deswegen einen negativen Einfluss, weil ja durch diese Dachfläche, in Anführungszeichen, die da über dem Acker ist, ich Streifenauswaschungen habe. Und diese sind teilweise so stark, dass es dann das Bearbeiten und gerade in der Präzisionslandwirtschaft, Gemüsebau, ist da schon ein großes Hemmnis.
Ich glaube, so ganz habe ich es noch nicht kapiert, vor allem diesen Begriff, was sind Streifenauswaschungen?
Ja, also das ist einfach die Solarmodule, die hängen ja über dem Feld, sind so montiert, dass dazwischen noch Regen runterkommt, also quasi in Streifen. Mhm. Und das hat zu Auswaschungen geführt, eben nur an bestimmten Stellen bei diesem Starkregen. Also da sind dann tiefe Mulden entstanden auf dem Feld und die Maschinen wären versackt. Und deshalb haben sie bis heute nicht einmal den Schnittlauch geerntet. Eigentlich wollte Lettenbichler auch die Anlage vergrößern, also fast verzehnfachen, aber davon hat er jetzt erstmal Abstand genommen natürlich.
Okay, aber das heißt ja, das ist ein krasser Misserfolg eigentlich, ne? Also schon ein bisschen Downer, wenn man jetzt sagt, Agri-Photovoltaik-Lösung für die Klimakrise.
Ja, also auf jeden Fall, mich hat das auch überrascht, als er mir das so erzählt hat. Ich wollte natürlich auch wissen, ist das jetzt ein Einzelfall, wie ist das einzuschätzen oder haben viele Landwirte dieses Problem? Das würde ja viel aussagen über die Zukunft von Agri-PV und deshalb habe ich Max Tromsdorf angerufen. Er leitet die Forschungsgruppe Agri-PV am Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme. Schon so einer der Experten in Deutschland für das Thema, kann man sagen. Und zum Thema Regen sagt er.
Also grob zusammengefasst, im Blick behalten, aber auch kein Dealbreaker allgemein für die Agri-PV, würde ich sagen.
Er hat mir das ausführlicher erklärt. Wir hatten jetzt ja zwei nasse Sommer, aber in Zukunft wird ja eher mit mehr Trockenheit gerechnet wegen des Klimawandels. Und da schützen natürlich, wie du auch schon gesagt hast, da schützen natürlich die Anlagen vor Austrocknung.
Und in Trockenphasen ist es eigentlich sehr gut, wenn man da so eine Art Dach hat oder ja, man könnte fast sagen so einen Sonnenschirm für die Pflanzen.
Genau, genau. Und man muss dazu auch sagen, also dieser Regen ist sowieso nicht so ein Problem für Dauerkulturen, wenn man die da drunter anbaut, Dauerkulturen wie Obstbäume zum Beispiel oder auch für Grünland ist das kein Problem. Also wenn über Grünland eine Agri-PV-Anlage drüber gebaut wird und für solche Felder wie das der Lettenbichlers, wo ja Schnittlauch angebaut wurde, da gäbe es auch Lösungen, sagt Tromsdorf. Es gibt zum Beispiel Module, die sich nach dem Regen ausrichten, damit das Wasser eben nicht immer an derselben Stelle runterkommt und es dort zu Mulden kommt.
Das hat auch kein Hexenwerk, das in den Griff zu bekommen. Auch eine Drainagierung des Bodens unterhalb der Module ist dann möglich bei Dauerkulturen. Auch das wurde schon erfolgreich umgesetzt.
Ja, also man könnte vielleicht sagen, ärgerlich für die Lettenbichlers, weil die da so ein bisschen das Versuchskaninchen waren, aber nicht unbedingt übertragbar auf andere und auch alles keine unlösbaren Probleme. Und am Ende dann wahrscheinlich doch auch jetzt nicht wegen dieses einen Beispiels ein Abgesang auf die Agri-Photovoltaik insgesamt, oder?
Ja, also würde ich auch so sehen. Und wenn man mit Max Tromsdorf spricht, der ist regelrecht euphorisch, wenn es so um die Zukunft von Agri-PV geht.
Die großen Anlagen, wirklich, dass der Markt hier loslegt, das ist tatsächlich halt aus meiner Sicht nur möglich durch den jetzt geschaffenen Rechtsrahmen. Und deswegen wird es schon ganz sicher ganz steil bergauf gehen in den nächsten Jahren.
Was meint er jetzt genau damit?
Also in der Vergangenheit war einfach sehr, sehr viel unklar. So ein paar Beispiele. Bekommt ein Landwirt weiterhin überhaupt diese Agrarsubventionen von der EU, wenn er eine Agri-PV-Anlage über dem Feld baut?
Also dass die nicht verloren gehen, weil genau. Man dann irgendwie Stromerzeuger oder so ist?
Ja, richtig. Okay. Also als was giltst du dann überhaupt? Das ist jetzt geklärt, die bekommen größtenteils, also es wurden dann Auflagen geschaffen, wann giltst du noch als Landwirt sozusagen? Du musst schon das natürlich noch landwirtschaftlich nutzen, aber dann bekommst du die Agrarsubventionen weiterhin. Auch so eine Frage ist, wie ist das mit der Baugenehmigung? Bis hin zur Frage, wie viel Geld bekommen Landwirte denn nun, wenn sie den Strom einspeisen? Das, was Lettenbichler auch macht. Und davon ist mittlerweile jetzt längst nicht alles, aber vieles besser geregelt als damals.
Ja, wir wollen jetzt auch kein Pro-Seminar Agrarrecht machen und nicht noch weiter in die Tiefe einsteigen. Aber wenn ihr das doch genauer wissen wollt, wir packen euch zumindest einen ersten Hintergrundartikel dazu nochmal in die Shownotes. Ines, jetzt hatten wir ja am Anfang an diese ziemlich spektakulären Prognosen erinnert, wie viel Strom wir theoretisch zumindest durch Agri-PV erzeugen könnten. Womit rechnet denn Max Tromsdorf? Also wie viel wird Agri-PV in Zukunft bestenfalls beisteuern zu unserem Strommix?
Er sagt, bis zu 10% des gesamten Solarstroms könnte in Zukunft durch Agri-PV produziert werden. Insgesamt sollen in Deutschland im Jahr 2030 ja mindestens 80% des Stroms durch erneuerbare Energien produziert werden. Und Solarstrom wird da eine sehr wichtige Rolle spielen.
Also finde ich, ist nicht wenig, aber wenn wir das jetzt mal ins Verhältnis setzen zu dieser Zahl vom Anfang, diesem theoretischen Potenzial, dann klingt es doch eher wenig, finde ich. Wir haben ja gesagt, man könnte den gesamten Strom für Deutschland erzeugen, wenn man 4% der landwirtschaftlichen Fläche nutzen würde.
Ja, das stimmt auch weiterhin, aber das berücksichtigt natürlich nicht so die ganzen Überlegungen auch von Landwirten. Also als ich mir das damals angeguckt habe, hat Lettenbichler mir das auch sehr gut erklärt, dass für Landwirte natürlich die Flächen, das ist ihre Existenzgrundlage, die geben die quasi her. Also da baut man dann was drüber. Das ist für viele einfach noch ein großes Experiment. Und deshalb wird auch große Hoffnung gesetzt in Anlagen über Wiesen oder Weiden, wo ja also dann nichts angebaut wird. Die sind mittlerweile auch als Agri-PV anerkannt. Und wenn man die mitrechnet, dann käme man auf wesentlich mehr als diese 10% des Solarstroms, die Tromsdorf prognostiziert.
Jetzt hast du ja gesagt, das ist für Landwirte schon noch ein Experiment. Ist das denn was sich für die meisten Landwirte unterm Strich aber schon lohnt, also wenn man als Landwirt zum Stromerzeuger wird?
Ja, auf jeden Fall. Also bei Robert Lettenbichler muss man dazu sagen, der hat für seine Anlage damals eine Förderung bekommen. Ein Drittel der Kosten wurden übernommen durch so einen Innovationsfonds vom Bundesumweltministerium. Und deswegen bekommt er für den Strom, den er einspeist ins Netz, keine Vergütung. Aber alle anderen Landwirte, die sich dafür entscheiden, eine Agri-PV-Anlage zu errichten, die bekommen mittlerweile recht üppige Zahlungen, kann man sagen. Also es wird auch von einigen kritisch gesehen, dass das sogar zu hoch sei und sozusagen sich da einige eine goldene Nase verdienen könnten. Also insofern sagen schon viele, das ist attraktiv, soll halt auch attraktiv gemacht werden, damit es mehr Landwirte in Erwägung ziehen. Aber das würde ich schon so sagen, dass das für viele auch deshalb so einen Anreiz darstellt.
Aber trotzdem, es bleibt ja so, dass jetzt zumindest Robert Lettenbichler in seinem Beispiel bisher diesen Schnittlauch nicht ernten konnte, dass es schon echt eine Enttäuschung war. Das würde mich zum Schluss nochmal interessieren, einfach nur für ihn persönlich gesprochen. Jetzt war er da einer der Vorreiter. Bereut er das mittlerweile, diese Investition?
Nee, gar nicht. Also er hat ja, wie gesagt, diese Förderung bekommen. Er sagt auch weiterhin, ohne die hätte er das nicht gemacht. Und da würde er das auch sehr kritisch sehen, jetzt seine Entscheidung, wenn er sozusagen viel mehr hätte investieren müssen. Aber so jetzt ist er irgendwie auch so ein Typ, der das toll findet, Sachen voranzubringen, habe ich den Eindruck. Und habe auch das Gefühl, dass es sich für ihn wirklich gelohnt hat.
Dadurch sind wir sehr froh, dass wir es gemacht haben, weil wir natürlich auch was zum Vorzeigen haben und das ein schönes Projekt ist, muss ich sagen. Also ich würde es wieder machen, nächstes Mal aus den Erfahrungen natürlich lernen und das eine oder andere vielleicht anders machen.
Und Sie hoffen natürlich, dass die Ernte jetzt in Zukunft auch nicht so verregnet wird. Und das Interesse anderer Landwirte ist übrigens auch ungebrochen. Die haben, hat er mir erzählt, alle 6 bis 8 Wochen Besuchergruppen da.
Ja, stimmt, das war schon damals in der Folge, ja, ne, dass ihr da plötzlich mit ganz vielen Landwirten, ja, auf dem Feld standet, weil die alle wissen wollten, was macht er denn.
Genau, da? Und dass das, ja, weiterhin so ungebrochen ist, hat mich überrascht.
Naja, das ist ja dann doch eigentlich ein ganz positives Fazit. Vielen Dank, Ines, für
sehr
das
gern.
Update.
Gerne.
Jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch und da geht's vom Acker sozusagen ins Beet. Gemüseanbau, Hühnerhaltung im eigenen Garten, Orchideenpflege. Um all das geht's im Podcast Alles Möhre oder was. Gibt's nützliche Tipps da in diesem Podcast rund um den Garten? Dafür besuchen die beiden Hosts Expertinnen und Experten, die sich in den unterschiedlichsten Gartenbereichen auskennen. Den Garten-Podcast Alles Möhre oder was für Profis und Einsteiger findet ihr in der ARD-Audiothek. Eine neue Folge von uns findet ihr hier im Kanal und zwar in genau 2 Wochen. Dann schauen wir, was sich bei großen Energiespeichern getan hat. Ich kann es euch schon mal ein bisschen verraten, eine ganze Menge. Darauf schauen wir dann in 2 Wochen. Bis dahin, macht's gut. Danke, dass ihr zugehört habt. Ciao.
Tschüss.
Mission Klima. Lösungen für die Krise. Ein Podcast von NDR Info.